herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast und tatsächlich auch einen lieben Freund mittlerweile, Jörg Schumacher, neben mir sitzen. Und wir werden uns mal verschiedene Sachen angucken. Einmal, was tatsächlich Leichtigkeit in Krisensituationen bringt, ob die jetzt in Firmen sind, denn das ist also seine Spezialität. Da kommen wir aber gleich nochmal im Detail drauf. Und auch, was Eltern anbelangt. Also Jörg hat gerade ein neues Buch rausgebracht, das verbindet es so auf den Punkt, was Elternsein bedeutet. Ja, den Titel werden wir hier noch mehrfach nennen. Ja, Fragen, die Eltern nicht zu fragen wagen. Hört sich ganz brenzlig an, aber das ist so liebevoll auf den Punkt beleuchtet. Denn, Jörg, du bist auch Comedian. Und er ist eigentlich durch alle Level gegangener Pressemann, Journalist von der Pike auf und Chefredakteur und ich weiß nicht, was alles da in so einer Karriere sein darf. Also da ist schon ganz viel und wir haben uns tatsächlich am Anfang auf Geschäftsebene kennengelernt und haben uns etwas ausgesucht, was ich sonst vorher nicht kannte und du glaube ich auch nicht. Wir haben uns in einem Café getroffen, 2 Stunden lang. Jeder hatte seine Themen, wo er im Job gerade steht, auf den Tisch gepackt. Und erstens musste man das ganz knapp formulieren und schon klar sein. Und dann kam der andere und sagte, wieso, vor 4 Wochen standst du doch noch da. Was ist hier passiert? Was ist da passiert? Und so.
Das ist schön. Spannendes Format.
Ja, das war wirklich ein ganz spannendes Format. Und mittlerweile treffen wir uns natürlich länger als 2 Stunden. Das geht also durchaus jetzt auch schon in Privatleben, wobei wir so viel nicht voneinander wissen, aber schon einiges. Mhm. Und ja, das greifen wir heute alles mal auf. Also Jörg, erstmal herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir kennen uns schon so lange und ich bin, glaube ich, das erste Mal, ich bin das erste Mal in deinem Podcast.
Ja, Halleluja. Klasse. Also ja, seit 2015, das haben wir gerade nochmal nachgeguckt.
Genau.
Wann fing das eigentlich an mit uns beiden?
Und 8 Jahre ist das schon.
Ja, Mann. Und hier wird also ganz viel Mehrwert drin sein. Was kann man machen? Wie kriegt man Leichtigkeit in schwierige Situationen? Darf ich das so?
Ja.
Erzähl uns jetzt erstmal ein bisschen mal einfach mal zum locker reinkommen von deinem Buch, was da das Licht der Welt erblickt und wo du ganz viel verbinden kannst, bitte. Also einfach mal das Buch, was kann das?
Ja, also erstmal, du hast es schon gesagt, ich bin auf der einen Seite in Sachen Krisenkommunikation unterwegs und auch Stand-up-Comedian und das eine hat mit dem anderen schon zu tun, also Krisen und Humor, nämlich wenn man Eltern wird. Du kennst das.
Ich weiß gar nicht, wovon die Rede ist.
Und das ist mir natürlich widerfahren, wie das so vielen widerfährt und dann fangen Comedians an, wenn sie dann eben Eltern werden, darüber ein Programm zu machen, das habe ich getan, das heißt Elternabend.
Ja.
Und irgendwann trifft man dann mal einen Verleger, in dem Fall auch einen Bekannten, sehr sympathischen, Jan Wickmann vom Junior Medienverlag. Ja. Und der sagt dann mal, hättest du nicht Lust, das ein bisschen aufzuschreiben?
Ja.
Und vor allen Dingen, hättest du nicht Lust, mal so ein bisschen dir Fragen auszusuchen, die einem jetzt nicht sofort einfallen?
Ja.
Und dazu muss ich sagen, dass ich natürlich auch auf der Bühne mir, bevor ich das Programm gemacht habe, überlegt habe, was sind denn so die drängenden Fragen, und zwar wirklich drängende Fragen, die einen so als Eltern überfallen. Also, was weiß ich, wie wird das werden mit dem Kind? Ja? Kriege ich meine Freiheit jemals wieder?
Ja.
Welche Rolle genau muss ich einnehmen? Kann ich das schon? Also so diese Urängste, die es geht.
Oh ja.
Und dann habe ich mich...
Man ja tatsächlich kaum sich selber
eigentlich. Das ist wahr. Also deswegen war das auch eine sehr interessante Geschichte, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ja, ja.
Und so ist das Buch Fragen, die sich Eltern nicht zu fragen wagen, ein bisschen angelehnt an Mel Brooks beziehungsweise Woody Allen war es ja, der so einen Film, glaube ich, über irgendwie sowas geschrieben gemacht hat. Und so ist das Buch entstanden und wir haben das mit einem Team gemacht von Experten, damit es nicht nur heißt, der lustige Comedian antwortet mal auf die Frage, sondern auch damit das ein bisschen fundiert ist und du hast es eben gesagt, Mehrwert ist natürlich schon das Entscheidende und das kriegt man mit diesem Buch.
Ja, also das können oder sollten Eltern auf jeden Fall lesen. Es sollten Großeltern lesen und es sollten Kinder lesen, die dann ihre Eltern etwas besser verstehen, durch was sie durchgegangen sind. Da komme ich eigentlich, wenn ich das mal kurz da reinbringen darf. Es macht mich fertig, dass die Gesellschaft draußen nicht anerkennt, jedenfalls für mich nicht sichtbar anerkennt, was junge Eltern heute leisten, was die für einen Spagat machen, wie die sich einsetzen, wie die versuchen, ja, ich mag das Wort eigentlich schon gar nicht mehr, Work-Life-Balance oder was weiß ich, unter einen Hut zu kriegen. Ich erinnere mich, es gab Zeiten in meinem Leben, da fand ich mit meinem Leben eigentlich kaum noch statt, weil ich immer irgendwo, ich habe 3 Kinder, als Feuerwehr unterwegs war. Und also da gehst du auch drauf ein, dieses, wo bleibt man da eigentlich?
Naja, das ist ja die Verbindung zwischen Krise und Eltern sein. Also wir haben 2 Kinder tatsächlich und ich habe immer gesagt, das war das erste Kind, also von 0 auf 1, das war schon eine Umstellung. Ja. Ne? Plötzlich ist dann ein Mensch, den du dir nicht ausgesucht hast, also zumindest nicht aktiv. Deine Frau konntest du ja immerhin noch wählen. Ja. Ja. Und dann ging es aber noch. Der eine konnte mal schlafen, der andere hielt das Kind. Dann hast du aber 2 Kinder. Und das ist wie von 0 auf 1, ist von 1 auf 2. Du hast plötzlich keinen Arm mehr frei. Es kann sich keiner mehr ausruhen. Ja. Und das, was du beschreibst, ist ja auch tatsächlich ein Punkt. Und viele Eltern, das ist auch ehrlicherweise so ein bisschen das Vorwort, die Intro, die ich immer zu diesem Buch gebe, haben ja auch Angst, was falsch zu machen. Das hat ja massiv zugenommen, weil eben auch so viele Dinge auf einen einstürmen. Und das, was ich eigentlich empfehlen möchte, auch mit diesem Buch oder sagen möchte, ist, hab keine Angst. Ja, es ist ein Abenteuer und du wirst viel falsch machen. Genau, du wirst viel falsch machen, aber es ist ein tolles Abenteuer.
Also so viel weiß ich. Meine 2 Söhne sind sowas von toll. Also nur das mal eingeworfen. Also,
ich kenne sie nicht, aber ich glaube es ja auch.
Ja, okay. Ja, also irgendwas macht ihr beiden da richtig, deine zauberhafte Frau und du. Also dieses auf Augenhöhe mit Kindern sein, also dass man sie nicht, wie Gerald Hüther sagt, als Objekte behandelt, sondern dass die, also ja, gleichberechtigt hört sich jetzt ein bisschen übersteigert an, aber du weißt, was ich meine, ne? So sind. Und dass daneben eben auch Eltern sein dürfen. Also nicht nur Kinder, sondern dass da auch Eltern sein dürfen. Und das wirfst du einmal, glaube ich, in deinem Buch so einfach mal in die Luft, dass ich das neu sortieren kann. So.
Naja, das ist natürlich eine zentrale Frage. Also am Ende bist du nur noch Eltern und alles andere bleibt auf der Strecke. Ne?
Und, dann reden sich die Eheleute mit Papa und Mama an.
Oder so ist es, ganz genau. Oder du weißt gar nicht mehr, was bin ich jetzt gerade? Bin ich Liebhaber? Bin ich Angestellter? Ja. Bin ich Vater? Bin ich der den Müll rausbringt oder was? Oder sage ich dann, jetzt bist du dran mit Müll rausbringen? Oder wie? Ne? Also kriege ich diese Rollen alle noch zusammen und vor allen Dingen ja auch, habe ich am Ende auch noch diesen Raum zum Beispiel für eine Beziehung, an der man ja auch täglich arbeiten muss.
Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt euch feste Termine im Kalender getragen?
Ja, jetzt hast du schon verraten, genau. Also wir haben tatsächlich, und das ist immer gut übrigens, auch in jeder Krise, wenn man vorher ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Und wir hatten Freunde, wo tatsächlich die Eltern das so gemacht haben. Die haben gesagt, egal was passiert, einen Tag in der Woche, einen Abend haben wir für uns. Und das fand ich so faszinierend. Da sind also die Eltern immer freitagsabends, das war egal, was passiert ist, waren die weg, hatten ihren gemeinsamen Abend.
Sie hatten einen Babysitter.
Die hatten einen Babysitter, beziehungsweise als ich die kennenlernte, waren die Kinder schon etwas größer. Ach, ich war also mit den Kindern befreundet. Ja. Ja. Und ich habe es dann aber so gemacht, oder wir haben es so gemacht, natürlich immer mit meiner Frau zusammen. Wir haben uns einen Babysitter vom Munde abgespart.
Ja, das tatsächlich. Ist ja auch dann, wenn dann manchmal ein Gehalt wegfällt. Und
klar. Aber das war die beste Investition, die wir tatsächlich machen konnten. Denn wir hatten einen Abend und wir haben das auch mehr oder weniger geschafft. Natürlich gab es dann auch mal Notfälle bei kleinen Kindern.
Ja,
aber einen Abend die Woche, wo wir wirklich nur für uns waren. Und wo wir auch nicht darüber geredet haben, was machen wir nächste Woche, wer muss was anmelden, wer geht zu welcher Untersuchung, sondern auch wirklich uns, mit unserer Beziehung beschäftigt haben. Und ich kann nur sagen, im Nachhinein, das hat sehr geholfen.
Ja,
denn was natürlich in solchen Phasen passiert, das hat meine Frau mir auch immer ganz klar zurückgespiegelt, ist, der eine geht arbeiten und der andere bleibt zu Hause und macht Bubu und Dudu. Und sie hat gesagt, ich verblöde hier teilweise. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, dann bleibe ich zu Hause. Ja. Verblöde lieber ich als du. Du bist wichtiger. Okay. Und das ist ja eine Entwicklung. Und wenn sich 2 Menschen in einer Beziehung unterschiedlich entwickeln, dann haben wir am Ende unter Umständen Probleme.
Ja, ganz ohne Frage. Aber wenn man sich dessen vorher bewusst ist und da so ein paar Schlupflöcher kennt, wo man rauskommt aus diesem Käfig.
Wir haben es einfach ausprobiert, ehrlich gesagt. Ja, also ich fand das gut, wie diese Eltern der Freunde das gemacht haben, auch ganz konsequent. Und dann habe ich mir gedacht, und die machen das seit, weiß nicht, 60 Jahren, die sind mittlerweile seit 30 Jahren verheiratet und haben gesagt, das war der Kitt unserer Ehe. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann nicht falsch sein.
Nee, vor allen Dingen hast du ja die Kinder, wenn ich das jetzt richtig mitverfolgt habe, die Kinder kennengelernt und die so waren geraten, die waren nicht jetzt plötzlich.
Aus denen war was geworden, sonst wären sie ja nicht mit mir befreundet gewesen. Nein, aber genau, so. Ja. Und das hat wirklich geholfen. Also, wie gesagt, es ist ja auch so, die Zeiten sind andere. Ja, ich werde also immer wieder gefragt, auch von meinen Eltern, du kennst das wahrscheinlich auch, generationstechnisch, war das nicht früher alles einfacher und warum stellt ihr euch alle so an und so, ja, und wir kennen diese Helikoptereltern so, aber ich sage immer, ja, aber es ist auch, ehrlich gesagt, wenn man sich mal damit beschäftigt, ja, allein die Zahl der Krankheiten, der möglichen, oder Erziehungsmethoden, Ernährung, das sind ja auch Wissenschaften inzwischen, das war, als ich groß geworden bin, da haben meine Eltern, weiß ich nicht. Ich kann mich daran erinnern, das war relativ straight von vorne bis hinten. Also wir machen jetzt dies, wir machen das. Da war nicht groß eine Diskussion oder eine Erziehungsphilosophie. Oder wie war das bei dir?
Ja, also ich war ja 17 Jahre Hausfrau. Oder fragst du, wie es bei mir in meiner Kindheit war?
Beides.
Bei mir in meiner Kindheit. Das zählt nicht, ich komme vom Bauernhof.
Ja, okay.
Alle Freiheiten. Oh. Alle Freiheiten dieser Welt. Das ist ja auch das Problem. Man hockt so eng zusammen und geht sich auf den Geist.
Okay.
Ne? Also das macht einen riesen Unterschied.
Ja, gut, das nannte sich bei uns Pandemie. Ne? Also.
Ja, das kam dann auch mal dazu später. Aber das kann ich eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Ich fand es extrem schwierig, Kinder in der Stadt groß zu ziehen. Mhm. Also
du hast dann einen Unterschied gemacht zwischen Stadt und Land.
Oh ja. Okay. Weil ich dachte, wie soll ich denn Wertebewusstsein vermitteln? Also du kriegst ja auf dem Bauernhof Jahreszeiten ganz anders mit die Dankbarkeit vom Erntedankfest und so etwas. Von Helfern, die, also damals war doch Landwirtschaft noch nicht wie heute, also Maschinenpark, sondern da waren Menschen. Und da hatte jeder seine Rolle und die war nicht besser oder schlechter oder jedenfalls habe ich das als Kind so nicht wahrgenommen. Da wurde jeder so respektiert, wie er da in der Funktion war und das wurde dann, und wie sage ich, wie er das mit dem bespricht und das mit dem bespricht. Also ich glaube, das kannst du heute kaum noch übertragen. Also sicherlich gibt es immer noch landwirtschaftliche Betriebe, aber so hier in der Stadt, sondern, also ich war ja tatsächlich, und das war uns beiden, mein Mann und mir, selbstverständlich, wir haben das gar nicht so groß hinterfragt, 17 Jahre Hausfrau, Mutter, also Elternzeit, das Wort gab es noch gar nicht, ja, also da würde ja heute jeder aufschreien.
Das war die Urelternzeit, ne?
Ja, also, Leute, wenn ihr glaubt, dass ich nicht mit schlechtem Gewissen rumgelaufen bin, wie ja heute alle berufstätigen Mütter und Väter, ich habe genauso ein schlechtes Gewissen gehabt. Denn es gibt nicht perfekt in der Erziehung. Und das nimmst du ja auch wieder, das nimmst du ja so herrlich auf die Schippe, aber so liebevoll. Du machst so deutlich, Leute, versucht es doch gar nicht erst perfekt zu sein. Es ist doch alberner Kram. Aber trotz allem mit dieser, wie kann ich das ja jetzt mal richtig ausdrücken, richtig ist nicht das richtige Wort, Wertigkeit dieser ganzen kostbaren Aufgabe, die wir da haben. Denn ich bin tatsächlich auch heute noch der Meinung, und da springe ich auch für in die Bresche, es gibt keinen wichtigeren Beruf, keine wichtigere Tätigkeit, als Kinder in die Welt zu schicken. Also Deutschland hat keine Bodenschätze, habe ich damals immer gesagt. Unsere Zukunft sind die Kinder. Ja. Und die auf den Weg zu bringen und mein Wertesystem zu vermitteln, ist ein Job, Leute. Ist schlimm genug, dass er nicht bezahlt wird. Also wenn der ins Bruttosozialprodukt eingerechnet würde, hätten wir ganz anderes Selbstbewusstsein auch da drin und so. Aber ich glaube, das kriegen wir heute hier nicht im Podcast unter die Füße oder so. Das kriegen wir nicht geregelt. Aber da ist es ja trotzdem mal wichtig, dass man sich einmal selber auf die Schulter klopft und sagt, wow, ich mache hier einen Wahnsinnsjob. Auch wenn mein Umfeld das nicht so anerkennt. Aber schön finde ich, dass du in der Lage bist, da bei aller Wertschätzung eine Leichtigkeit reinzubringen. Also nicht diesen Heiligenschein, den ja auch manche Großeltern noch so ein bisschen, ach, was ich alles für dich getan habe, weißt du, dieses.
Ja, ja. Ja gut, das ist ja das Prinzip der katholischen Kirche, ne? Schuld und Ablöse.
Ja.
Das, ne, das ist ja tatsächlich schwierig, aber ich fand es sehr schön, du hast zwei Dinge gesagt, die ich sehr wichtig finde. Das eine, du hast gesagt, das ist ein Job, Ja. Das habe ich tatsächlich gelernt im Laufe der Recherche von einem Kinderpsychologen.
Ja.
Er hat gesagt, sie müssen nicht mit ihren Kindern befreundet sein, sie können es, das ist in Ordnung so, aber sie müssen es, ihre Job, ihre Aufgabe ist es, ihre Kinder aufs Leben vorzubereiten. Und du hast gesagt, meine Werte zu vermitteln, ja, aber für ein liebevolles, verständnisvolles Miteinander, ja, dass die wissen, wie man ein Bett macht, wie man sich bei Tisch benimmt, all diese Dinge.
Ja, und das fand ich Waschmaschine
ganz spannend. Ja, ja, das
habe ich jetzt aber nicht
laufen. Ja, okay, nee, hast du nicht. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und das andere, was du gesagt hast, das ist auch wichtig. Und da verstehe ich immer nicht, warum man das beim Elternsein ausgerechnet immer haben will. Nichts ist perfekt. Das Leben ist nicht perfekt. Das haben wir alle gelernt. Trotzdem gibt es Leute, die wollen die perfekten Eltern sein.
Ja, ich bin ja auch so
angetreten. Gibt es nicht.
Ja. Hast du das nicht auch mal am Anfang gehabt?
Ja, aber ich habe es schnell aufgegeben.
Ja, ja, also.
Nachdem mir die dritte Sache in die Hose gegangen ist.
Ja, schon.
Ja, also, natürlich.
Bei mir die 248 oder ich weiß nicht was. Ich habe mir
Gott sei Dank. Nein, ich bin Perfektionist. In meinem Job bin ich tatsächlich Perfektionist. Ja, ja, aber im Leben haben es Perfektionisten ja nun ausgesprochen schwer.
Ich weiß, die machen sich auch lächerlich. Das kann ich aber erst heute erkennen, aber doch nicht damals. Guck mal, ich war 17 Jahre zu Hause. Das war mein Hauptjob. Und dann stelle ich jeden zweiten Tag, wenn ich Glück hatte, sonst auch mehrfach täglich fest, ich kriege es nicht hin. Das heißt, für jeden das Verständnis zu haben. Der eine hat schon, was weiß ich, meine Nerven überstrapaziert, dann kommt noch der zweite und dann noch der dritte daher oder so. Oder aber auch so Fähigkeiten in den Kindern zu erkennen und die, ne, vielleicht ein bisschen zu fördern oder wertzuschätzen und oder anzuerkennen, wie auch immer. Das war nicht möglich. Also mein, hoffentlich fegst du mir den Satz jetzt hier nicht gleich vom Tisch. Meine Rettung war, dass ich mir sagte, ich glaube, das hat der liebe Gott auch gar nicht so vorgesehen. Also das ist dieses sich aneinander reiben, ist so ein bisschen wie in der Diamantschleiferei. Die Kinder schleifen mich. Es waren und sind heute noch übrigens meine größten Diamanten.
Also, ich glaube, ganz ehrlich, diese Perfektion ist doch etwas, ich meine, gut, da hat mir vielleicht mein Job als Comedian geholfen,
ja,
weil das ist das Erste, was ich aufgeben musste, ja, weil ich hatte ja irgendwann mal, so bin ich ja zur Comedy gekommen, ich hatte irgendwann einen Hexenschuss und lag 3 Stunden in der Küche rum und 3 Stunden lang, du hast gar keine andere Chance, als das mit Humor zu nehmen am Ende. Ja, und als meine Kinder kamen...
Was ist denn das Ende? Wenn du da liegst, hast du es auch schon mit Humor genommen?
Ja, du liegst da und dann
weißt
liegst
du... Nicht, wie du
dann weißt du nicht, wie du hochkommen sollst. Und dann liegst du länger da und dann kommt, der kann der Notarzt nicht kommen, weil der hat gerade was anderes zu tun. Und dann liegst du da. Und dann sagen deine Kinder zu dir, Papa, wir werden dich nie vergessen. Ja? Und das kannst du doch in spätestens einer halben Stunde, kannst du das nicht anders als mit Humor nehmen. Ja? Und wenn dann deine Frau sagt, du liegst also in Küche im Flur, das ist bei uns, ist das eins. Ne? Und dann sagt meine Frau, schiebt mir so eine Yogamatte hin und sagt, hier, roll dich mal drauf, ich zieh dich ins Schlafzimmer, du bist in der Küche im Weg. Ja, wie so ein verendetes Pferd, also das zum Abdecker gezogen, weißt du? Und das kannst du doch nur mit Humor nehmen. Und an der Stelle, meine Frau sagt bei der Erziehung immer, wir sind schon beim Frühstück, also beim Frühstück, wenn der Tag losgeht, beim Frühstück sind wir schon gescheitert. So, und so ist es doch auch. Und das wiederum habe ich aber in der Comedy gelernt. In der Comedy ist tatsächlich Scheitern, und im Leben übrigens auch, korrigier mich bitte. Du bist zwar die Jüngere von uns beiden, aber genau.
Danke, ja.
Aber nur durch das Scheitern, nur das Scheitern bringt dich weiter.
Ja, ist klar.
Ja, wenn ich einen Auftritt habe und alle jubeln mir zu, dann ist das ein tolles Gefühl, gar keine Frage. Ja, super, alles toll. Und wenn ich einen habe, wo sie gar nicht klatschen oder gar nicht lachen, aber von welchem Auftritt lerne ich denn am meisten? Oder von welcher Situation haben wir am meisten im Leben gelernt? Und deswegen sage ich ja auch immer, hab keine Angst vorm Scheitern. Und die Helikoptereltern, also die immer so die Hand über den Kopf ihres Kindes halten, damit es sich nicht am Sofakissen schwer verletzt, die machen das ja im Grunde nur, weil sie Angst haben, dass ihr Kind irgendwie scheitern könnte oder ein Misserfolg oder irgendeine schwierige Situation. Ja, und ich persönlich glaube, schwierige Situationen, und jetzt nicht falsch verstehen, dazu gehört jetzt nicht Obdachlosigkeit und Armut oder sowas. Ja, das meine ich nicht. Aber auch mal zu scheitern, auch mal einen Wunsch nicht erfüllt zu kriegen, auch mal Dinge nicht durchsetzen zu können, gehört dazu.
Ja, oder das ist ohne Frage, weil es sie stark macht. Also ich habe versucht, ne? Also um Gottes Willen nicht, dass ich das irgendwie immer jetzt geschafft hätte, zu sagen, du, probier das aus. du kannst auch hinterher zu mir kommen. Also wir kriegen das dann schon irgendwie hin und ich finde, du solltest das auch durchaus mal probieren können. Also da dafür sind auch, glaube ich, meine Kinder dankbar, dass sie diesen Freiraum so hatten.
Da wird es ja spannend, wenn dann ein Perfektionist sagt, probier es aus, du kannst ruhig scheitern. Ja. Da ist ja dann schon auch ein Lerneffekt auf der anderen Seite.
Ich habe tatsächlich, und das ist, glaube ich, mein größter Lerneffekt, ich habe meine Ängste nach hinten stellen können. Meine Kinder sollten das nicht merken. Jetzt sagt man zwar, das kommt durch die Poren, wir kochen oder so, die merken das trotzdem. Mhm. Aber die durften oben auf Bäume klettern. Wir hatten ja so den riesigen Apfelbaum hier hinten, mittlerweile leider umgefallen. Und er fragte mich, der Älteste war so ein Klettermaxe, und darf ich noch höher? Ich sagte, das weiß ich nicht. Du musst gucken, kannst du dich festhalten? Ich würde versuchen, dich aufzufangen, aber auch das kann ich dir nicht garantieren. Mhm. Also ich weiß nicht, wie schnell ich habe. Ich habe noch keine Probe gehabt. Ne? Also kann ich den noch schnell fangen und so.
Aber also, das andere ist ja dann, dass man sagt, um Gottes Willen nicht höher, du fällst runter, es passiert dir was. Ja, ne? So bin ich aufgewachsen. Ja, ja, ne? Bloß nicht kochen, das könnte in die Hose gehen.
Ja, da habe ich, und das kann ich ja jetzt auch nochmal bei Enkelkindern üben, also ihnen da zu vertrauen, macht die stark. Mhm. Also manchmal muss man dann weggucken und denn ja, also ich mag eine Form von Kontrolle schon, aber ich weiß, da ist sie völlig falsch. Und erst wenn sie merken, ich vertraue denen, dass die auch schon im Krabbelalter, es gibt eine Schublade in der Küche, wo, was weiß ich, so Siebe und Messbecher und sowas drin, die durften die aufmachen, aber die mit dem Geschirr und so weiter eben nicht. Und dann habe ich das erklärt und habe mich weggedreht. Und ich weiß, also ich bilde mir ein zu wissen, wäre ich daneben stehen geblieben, so nach dem Motto, und machst das jetzt, dann hätte die das versucht. Das war meine älteste Enkelin. Mhm. Und dadurch, dass ich mich weggedreht habe, hat die das nicht gemacht. Mhm. Also das war für mich nochmal so, ich habe dieses Vertrauen vorwegzuschicken, sozusagen. Ne? Aber es spielt Vertrauen nicht sowieso auch nochmal so eine ganz große Rolle über all deinen Themen, fällt mir jetzt gerade ein. Also wir machen hier im Freiflug unseren Podcast. Also,
ja gut, so funktioniert er ja.
Ja, genau. Also was braucht man für eine gute Kommunikation? Selbst wenn wir uns jetzt mal von Eltern und Kindern so ein bisschen abwenden wollen, weil du bist einfach da so ein Fachmann, dass ich dich nicht gehen lassen möchte, ohne das jetzt auch noch aus die Vase rauszuholen. Du bist Fachmann jetzt für Krisenkommunikation in Unternehmen und in großen Stiftungen und sowas da. Das Gebot Nummer eins?
Also da gibt es ja immer zwei Seiten, wenn du das Vertrauen ansprichst. Das eine ist natürlich das Vertrauen, und deswegen werde ich meist geholt, dass die Menschen in dich als Unternehmen oder als, du hast es gesagt, Stiftung, gemeinnützige Organisation setzen, dass durch irgendeinen Vorfall erschüttert wird oder im schlimmsten Fall zerstört wird und das dann repariert werden muss. Und das andere ist natürlich die Seite von den Menschen, die sich plötzlich in der Situation befinden, ähnlich wie Eltern vielleicht, also in einer sehr herausfordernden Situation, wo sehr viele Dinge passieren, wo sehr wichtig ist, dass man in einer bestimmten Abfolge, ich sage immer, die Zeit kontrolliert, also weiß, was man als nächstes zu tun hat und nicht davon getrieben wird. Ja. Also diese zwei Seiten gibt es, und da spielt Vertrauen natürlich eine ganz große Rolle. Also ja, das eine ist, wie gesagt, für gemeinnützige Organisationen ist Vertrauen das höchste Gut, was
allerdings,
sie haben.
Allerdings, natürlich, ne? Die kriegen ja keine Spende mehr,
so ist
wenn
es.
Die das vergeigen.
Und das ist jetzt nochmal anders als bei VW oder bei Porsche oder Adidas, sondern genau, du hast es gesagt, das Thema Spenden ist ein entscheidendes.
Natürlich.
Und da guckt natürlich auch jeder drauf, wie wir übrigens ja auch bei anderen Menschen, wie gehen die mit einer Krise um? Wie gehen die damit um, wenn die unter Druck geraten, wenn Vorwürfe erhoben werden? Was ist dran auch an diesem
Vorwurf? Weißt du, was ich da neulich mal gelesen habe, das fand ich so schön. Einen Diamanten oder Edelstein kann man erst seinen Wert kann man richtig erst erkennen, wenn man ihn aus der Fassung nimmt. Mhm. Und wann geraten wir aus der Fassung? Und ganz was genau. Kann man dann erkennen? Was nämlich tatsächlich in uns steckt und wie wir da reagieren und sowas. Also fand deswegen, ich schön vergleichen.
Deswegen ist Stand-Up-Comedy für alle, die Stand-Up-Comedy lernen oder die sich da mal versuchen, man geht aus seiner Komfortzone, man geht auf eine Bühne, man erzählt Geschichten und will andere Menschen zum Lachen bringen. Das ist mit einem der schwersten Jobs ever. Und dafür braucht man auch, man sagt immer, sehr viel Selbstvertrauen, aber in Wahrheit braucht man auch Vertrauen in die Menschen, die da sitzen.
Ja, aber du hast ja, wenn ich das richtig damals mitbekommen habe, hast du ja erstmal neugierig und spielerisch angefangen. Also hast ja. dir da so ein Konzept gemacht und hast dann gemerkt, was du, nun ist dir allerdings ja Storytelling sowas von vertraut, ne? als Schreiber.
Ja, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Also ja. Hier ist es ja so, man sagt immer in der Stand-Up-Comedy 20% das, was man schreibt und 80% die Delivery, die Performance, ganz genau. Ja. Und bei mir war es eigentlich so, ich habe großkotzig, wie ich damals war, tatsächlich auf der Reeperbahn im Schmitz Tivoli habe ich den Hamburger Comedy-Pokal gesehen. Ja. Und da gibt es so eine Veranstaltung, die ich nur empfehlen kann, die nennt sich die Last Chance. Da sind also alle, die ausgeschieden sind in den Vorrunden. Ah, okay. Die dürfen dort nochmal einen Abend auf die Bühne und die besten zwei kommen dann trotzdem noch weiter, obwohl sie eigentlich schon ausgeschieden sind. Und die habe ich mir angeguckt und habe so in meiner Großkotzigkeit gesagt, das kann ich doch auch.
Ja,
und,
cool.
Ja, und, dann, und dann bin ich zu so einem Comedian, der auch nebenbei eben Leute betreut hat und habe gesagt, ja, ich erzähle dir meine Geschichte. Und dann habe ich also da so meine Geschichte, was ich mir so überlegt hatte, erzählt. Und dann habe ich gesagt, und wie war das so? Und dann hat er gesagt, ja, das ist super und du trittst nächsten Dienstag da und da auf.
Ach so, schnell.
Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, ich wollte eigentlich nur wissen, ob das soweit in Ordnung ist. Sagt er, ja, das kann, also ich kann dir jetzt sagen, ich finde das okay, aber du brauchst doch Publikum. Du kannst das doch nur mit dem Publikum feststellen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, ich gehe da einfach nicht hin. Ja, also der hat mich einmal gesehen, der kennt mich gar nicht wieder, das fällt gar nicht auf, wenn ich fehle. Und dann hat meine sehr schlaue, kluge Frau gesagt, ja, aber was ist, um 19 Uhr sollte das losgehen oder um 20 Uhr, was ist denn um 20 Uhr da alle auftreten? Du nicht. Was ist am nächsten Tag, wenn die da alle aufgetreten sind, aber du nicht? Ja, und dann stand ich da in diesem Club und guckte mich um alle Menschen, die gesagt haben, hoffentlich wird's heute lustig und so. Und dann war das zweite Mal, wo ich gedacht habe, jetzt nimmst du deine Sachen und gehst. Das fällt gar nicht auf. Und dann bin ich aber geblieben und hatte das große Glück oder auch Pech, wie man das nennen will, dass ich aufgetreten bin und dass es tatsächlich die Leute gelacht haben, geklatscht haben. Standing Ovations, wenn ich heute den Auftritt angucke, verstehe ich bis heute nicht warum. Aber das war natürlich die Ausstrahlung auch.
Wurde
und die
der
Atmosphäre.
Glücklich.
Ganz genau. Und es war deswegen auch fatal, weil ich natürlich auch wiederum dachte, ach, das ist doch alles gar nicht so schwer, das funktioniert. Und das klappte auch beim nächsten Mal, noch beim übernächsten Mal, nur beim vierten Mal. Und da klappte es gar nicht. Und das werde ich nie vergessen. Da habe ich dann, also es war furchtbar. Also es lachte keiner, es buhte auch keiner, aber es lachte keiner, es klappte nichts. Ich machte und tat und nichts tat sich. Und dann rief ich nach dieser Vorstellung diesen Coach an.
Ja.
Und dann sagte der, der ging ran, sagte nicht mal seinen Namen und sagte, und ist scheiße gelaufen, oder? Weil er hatte meine Nummer gesehen und er wusste, es ist der vierte Auftritt, also er wusste, dass ich da auch. Und so, und da ist es eben auch so, aus diesem Auftritt habe ich ganz viel gelernt, natürlich, ganz viel über mich natürlich.
Ja. Also wenn ich das so richtig erinnere, war das auch ein Stadtteil, der nicht da so geeignet war. Das nicht so eine Geschichte damals, wo man dachte, nee, du hast dich nicht auf dieses Publikum da, was anders war, eingestellt, ne?
Ja, es gibt halt zwei Grundregeln bei der Comedy, vielleicht auch im Leben. Das eine ist, Comedy kann man nicht mit dem Handbuch lernen, sondern nur durch Auftritt nach Auftritt nach Auftritt. Ja. Und das andere ist, wie im Leben, jeder Abend ist anders.
Ja.
Ja, und du bist ja auch anders.
Ohne Frage.
Also der eine Abend kann super sein, die Leute liegen dir zu Füßen, am nächsten Abend machst du gefühlt dasselbe, ja, also betonst es, machst dieselben Gags, hast dieses Setup, aber die Leute reagieren anders, sind anders, hast dich nicht richtig eingestellt, du hast verschiedene Dinge nicht beachtet, das ist dann am Ende Handwerk.
Ja, ist das eine Grundlage der bei Kommunikation, ich möchte davon noch so ein paar, du hast so einen Handwerkskoffer, sondersgleichen voll, mit so Tools, die dir eben nicht mehr bewusst sind. Ne? Aber vielleicht können wir diesen oder jenen da mal rausklauben aus dieser Schatzkiste. Also sich auf den anderen einstellen. Also in die Mokassins heißt es doch bei den Indianern. Ne? Du erst, wenn du in den Mokassins des anderen gelaufen bist. Also versuchen da Ist das ein großes Geheimnis?
Also das ist tatsächlich ein Geheimnis. Es gibt in der Stand-Up, wenn ich das strapazieren darf, tatsächlich so eine Übung, wo man also ein Gag macht oder eine Geschichte erzählt und dann eine Person aus dieser Geschichte nimmt und sich auch körperlich in diese Person, also dann in eine andere Ecke stellt und aus deren sich das Ganze erzählt. Das kann sehr lustig werden, weil sich da ganz andere Aspekte ergeben und das ist genau das, was du sagst mit den Mockern. Und das andere, was natürlich wichtig ist in der Kommunikation, erst recht in der eigenen, erst recht übrigens in der Erziehung, ist, mal einen Schritt zurückzutreten. Ja, vornehmlich in Konflikten oder so, einfach mal zurück und einfach mal zu überlegen, ich weiß nicht, der eine oder andere, die eine oder andere hat das vielleicht auch, und sagt, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja. Ja, was passiert hier gerade? Warum, weiß nicht, gehe ich hoch wie ein HB-Männchen oder warum bin ich beleidigt? Ja. Oder also diese Dinge, das ist bei Kommunikation tatsächlich wichtig und eigentlich auch das, was du ja auch hier machst und was total wichtig ist, nämlich seine Zielgruppe kennen. Ja, und wissen, wer steht da vor mir, mit wem spreche ich überhaupt.
Ja, aber dann kommt ja ein anderes Problem, dass ich ja, ihr verzeiht, manchmal glaubte zu wissen, was der andere denkt. Den muss ich ja gar nicht mehr fragen. Dann lief bei mir hier oben ein Film ab, wo der mir antwortete, weil ich ja wusste, was er antworten wird, und ich dann wieder antwortete und so etwas. Also das ist ja auch ein gefährlich Ding.
Aber lass mich dazu lieber eine ganz uralte Journalistenweisheit zitieren, die dir nämlich immer passiert, wenn du sagst, rufen Sie doch mal, Barack Obama oder Trump oder wen auch immer und fragen Sie mal, ob der einen Termin für uns hat. Ja. Ob der kommt zu unserer Feier oder so. Und dann sagt derjenige, ja, aber der kommt doch auf gar keinen Fall. Also, haben Sie ihn gefragt? Ja, und das ist das ist wirklich eine Binse. Also, wir können uns tausendmal vorstellen, was alles passieren wird und was die denken, aber wenn wir sie nicht fragen, wenn du mich nicht fragst.
Ist das eine Frechheit? Das ist dann eine Frechheit.
So ist es. Und also, ehrlich gesagt, ist das ja auch ein bisschen das, was wir bei Kindern machen manchmal. Ja. Ich habe also ganz oft, ich habe ja verschiedene Generationen in meinem Haus quasi, unter anderem meine Eltern, und meine Eltern haben mich dann ganz oft gefragt, ja, was wünscht der sich denn? Oder was möchten die denn unternehmen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also jetzt nicht mit 4 oder 3, aber frag ihn doch selbst. Sie doch selbst. Ja. Also die sitzen hier, die können was sagen, zumindest können sie sagen, wollen sie nicht. Oder irgendwie natürlich. Und das ist das ist schwierig. Also aber ich gebe zu, das ist eine Falle, in die ich natürlich auch oft.
Ja, das machen wir unterm Strich dann nochmal, dass wir viele kluge Sätze haben.
Und aber sie nicht beherzigen.
Aber sie nicht immer beherzigen können. Genau. Aber es ist ja heute ein Zeitproblem. Also irgendwas ist passiert. Ich sage mal, man hat mehrere Kinder beleidigt, immer nochmal bei dem Buchthema auch. Man selber ist der Meinung, man hat begriffen, wer schuld ist daran, irgendwie, die streiten sich schon wieder oder fliegt was durch die Luft oder was weiß ich. Diesen Schritt zurück, den du gerade sagtest, zu machen und zu sagen, hey, was ist hier gerade passiert? Also mal hinzuhören. Und da gibt es ja auch so eine süße Geschichte, die kriege ich jetzt vermutlich nicht mehr so zusammen, wo ein Kind den Papa fragt, was verdienst du oder was kostet eine Stunde von dir und so, ne? Oder kannst du mir 20 Euro geben oder irgendwie sowas, kommt dann zum Schluss, der Papa wird so wütend und denkt, der hat doch schon Geld und was will der jetzt noch, und so, ich möchte eine Stunde deiner Zeit kaufen. Das heißt, der Papa war auf völlig anderem Wege, war sauer auf sein Kind, und das Kind hatte so eine zauberhafte Geschichte in sich, was er damit erreichen wollte, einfach eine Stunde gekaufte Zeit mit seinem Papa alleine verbringen zu dürfen und so. Also, aber das ist heute so schwer. Also wenn ich mir das angucke, das war, glaube ich, tatsächlich, jetzt müssen wir mal diesen Generationssprung da machen, damals für mich etwas leichter. Es war auch wuselig oder so, aber da ist das ganze Leben hat mehr Fahrt aufgenommen, mehr Geschwindigkeit. Empfindest du das auch so, wenn du in deinen oder kriegst du immer wieder Ruhepole rein?
Also ich versuche es. Du hast Work-Life-Balance. Ich kann das Wort auch nicht mehr hören angesprochen, aber ich glaube, dass es wichtig ist. Je älter man wird, desto klarer wird einem, Freizeit und Beruf vermischen sich tatsächlich an manchen Stellen. Das kann man nicht verhindern, aber man kann versuchen, eine vernünftige Einstellung dazu zu finden. Da bist du ja Meisterin, wie ich gelesen, gehört.
Ja, und in der Theorie meintest du gerade, ne?
Nein, auch so. Ich finde, ich höre mir das immer gerne. Du bist da eine wahre Inspiration tatsächlich.
Ja, danke, danke, danke.
Aber wie gesagt, handwerklich muss ich natürlich sagen, auch als Krisenkommunikator, die digitalen Kanäle sorgen natürlich auch dafür, dass wir in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen müssen, die teilweise weitreichende Konsequenzen haben.
Ja? Allerdings.
Also manchmal hetzt man so durch den Tag, der von Entscheidungen geprägt ist, und gibt eine alte Regel von 10 Entscheidungen, die man da trifft, sind 8 vielleicht für einen Eimer. Ne? Wichtig ist, dass man sie trifft, das ist die eine Weisheit, aber wenn 8 für einen Eimer sind, dann holt dich das auch irgendwann ein. Ne? Also ich glaube, das hat massiv zugenommen, und das führt ja auch bei manchen Menschen dazu, dass die dann sagen, ich entscheide gar nichts mehr. Ja, das ist ja ein ganz neues Phänomen, dass sie quasi sagen, ich treffe hier einfach gar keine Entscheidung mehr, um mich auch nicht angreifbar zu machen.
Also was mich ja umgehauen hatte, aber dem befolge ich trotzdem ganz gerne, Steve Jobs, aber auch noch andere, war es nicht auch Zuckerberg oder so, weiß ich jetzt nicht mehr, vielleicht auch Barack Obama auch noch, die sagen, ich will morgens vom Kleiderschrank gar nicht entscheiden, was ich anziehe. Ich habe immer den dunklen Rolli an und die dunkle Hose, das war doch Steve Jobs. Und so, weil ich muss so viele Entscheidungen treffen und dann ist das eine weniger.
Ich will Zeit sparen, ne? Das war der Punkt, ich will Zeit sparen. Beim Anziehen quasi.
Also ich habe das mit dem Entscheiden.
Gut, wie auch immer. Oder eine Entscheidung weniger, die ich treffen muss.
Ja, nach dem Motto. Aber wie auch immer.
Ja.
Aber,
wie siehst du das denn? Das kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen.
Also ich renne jeden Tag mit Jeans und Sweatshirt. Und wenn ich vor dem Podcast sitze, versuche ich anständig auszusehen und habe mir die Haare noch gemacht und dann nochmal ein bisschen. Aber also ich finde schon es gut, dass ich keine Lust habe, Klamotten einzukaufen. Das finde ich schon richtig gut, das feiere ich mittlerweile. Mhm. Weil den Stress, der kam auch aus der Zeit und ist auch vielleicht immer noch, ich finde es schwierig, ich habe nicht die Idealfigur oder was weiß ich, das wollte ich mir da auch nicht immer in der Umkleidekabine angucken, was da alles hätte besser sein sollen oder so. Ob das also die Gründe habe ich irgendwie links liegen lassen und ich habe gesagt, nee, also alles fein und ich trage sehr viel dasselbe. Aber habe dann irgendwann gedacht, also bei meinen Auftritten auf der Bühne habe ich immer eine weiße Bluse und eine Lederjacke an. Das finde ich so herrlich entkrampfend, dass ich mir da nicht überlegen muss, dieses Kleidchen oder jenes und was hast du denn da schon mal angehabt oder so, das finde ich schon einfach.
Habe ich, also ehrlich gesagt, habe ich auch so ein Bühnenoutfit, wenn du so willst, dass ich dann anziehe. Meine Frau zieht mich immer damit auf, es gab bei Mrs. Maisel immer mal so, dass einer dann sagte, ich brauche mal einen Glückspolunder oder ohne Schweinebraten, vorher kann ich nicht auftreten.
Ja, ja.
Also damit zieht mich meine Frau auf, aber tatsächlich, ich weiß, was du meinst. Also man hat so eine gewisse Uniform irgendwie,
ja, das ist leichter,
wo man, ne? Wo man dann auch so ein bisschen vielleicht in Stimmung kommt oder so.
Ja,
mit dem man auch Dinge verbindet, ganz genau.
Genau, da muss ich nicht überlegen, ist da hinten irgendwas und zuppelt hier was.
Oder aber das habe ich ja auch gelernt im Elternsein. Ich habe früher immer gedacht, das finde ich auch immer ganz spannend, wenn du Menschen hast, die keine Kinder haben, zu denen ich ja früher auch gehörte.
Ach was,
es soll so gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern, aber es muss so gewesen sein. Ich weiß auch nicht, was ich an den Wochenenden gemacht habe. Ja, ich muss einfach nur bewegungslos rumgelegen haben. Aber wo du dann denkst, wenn du Eltern triffst, mein Gott, warum hat er denn einen Fleck auf dem Sakko?
Ja,
und das musst noch merken und so. Und ich kann nur sagen, an dieser Stelle, man merkt es nicht. Ne? Und am Ende ist es auch egal.
Ja,
also man merkt es, aber man denkt, scheiß drauf, ich kann mich jetzt nicht nochmal umziehen.
Ja.
Also das ist, es relativieren sich auch viele Dinge, finde ich.
Ja, also für mich war das also eine unglaublich tolle Schule, ohne Frage. Aber jetzt möchte ich auch mal die Lanze brechen für Paare oder Einzelpersonen, die sich ganz bewusst gegen Kinder entscheiden. Also das ist ja plötzlich auch alles so eine Diskussionsfrage, was ich hammervoll finde. Also meine Güte, da kann doch nun wirklich jeder so das verwirklichen, was ist. Ich meine, heute taucht ja auch die Frage auf, kann ich in der heutigen Zeit noch Kinder kriegen? Und da kann ich ja nur gegenbrettern. Leute, ich bin 1948 auf die Welt gekommen, 3 Jahre nach Kriegsende haben meine Eltern den Mut hergenommen. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank hatten sie diesen Mut. Aber diese Fragen, die sich Eltern nicht zu stellen wagen, kommt bei allem Humor eben auch so Ehrlichkeit rein. Du sagst, Fachleute hast du noch an deiner Seite gehabt.
Genau, es war als wir über dieses Buch gesprochen haben, die Frage ist immer, was macht man? Macht man ein weiß ich nicht, ein Comedy-Buch, wo man im Grunde sich lustig macht über alles und jeden? Oder macht man einen Ratgeber, der dann ganz spießig daherkommt? Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich so ein bisschen von allem was haben. Ja, also wir wollen schon, dass ein Comedian da seine Meinung zu sagt, auch manchmal, wie er Dinge sieht. Also ich finde auch viele Dinge, wo sich Eltern aufregen oder einen Kopf machen, überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder hat sich in meinem Elterndasein als überflüssig herausgestellt.
Ja, wie wunderbar, aber, wenn man das danach, nach dem Lesen des Buches mal so zur Seite legen kann. Und
genau, nicht mehr aber ich wollte natürlich auch, oder habe mich immer abgesichert, wenn es zum Beispiel darum geht, darf ich meine Schwiegermutter rauswerfen, wenn sie sich in die Erziehung einmischt, ne? Da interessiert mich natürlich schon der rechtliche Rat. Ne? Also möchte ich natürlich schon wissen, wenn das in ihrem Haus ist, hat sie das Hausrecht, ne? Dann muss man vor die Tür gehen und so. Nein, das war mir schon wichtig, oder uns war das wichtig, dass wir Experten eben dazu holen, denn es gibt durchaus Fragen, über die kann man sich lustig machen, aber die haben einen sehr, sehr ernsten Hintergrund.
Ja, das sind, glaube ich, fast alle, die haben da noch eine Kernweisheit, ist also jetzt hier kein Witzebuch oder
sowas. Nein, und ich wollte mich eben auch nicht über Eltern lustig machen, sondern ich glaube, dass es helfen kann, auch als Eltern, was ich auch in meinen Shows mache, dass man mal einen Schritt zurücktritt und mal einfach sagt, was mache ich da eigentlich?
Ich glaube, das ist es auf dem Punkt.
Ne? Die Eltern, die am Fußballrand stehen und immer schreien, mach ihn rein. Ne? So, was geht da eigentlich ab? Also, was passiert da eigentlich? Ja. Und auch, dass diese Eltern auch dann über sich selbst lachen können, weil das ist eigentlich das größte Geschenk.
Ja, ich glaube auch, dass du Lockerheit da reinbringst und also die Kinder werden es dir auf jeden Fall danken, wenn die Eltern da endlich mal so einen Spiegel vorgehalten bekommen, wie sie doch manchmal wie HB-Männchen oder Hampelmann irgendwo da sind, und es ist nicht nötig. Also es ist extremst befreiend zu wissen, man muss nicht perfekt sein, und es gibt den Schritt zurück.
Genau.
Es gibt Hilfe in Krisen und bei Krisenkommunikation und welche hohe Schule Kommunikation letztendlich ist.
Immer wieder.
Ja, also auch nun das gesprochene Wort, da bist du natürlich der Meister, ganz ohne Frage. Mhm. Aber auf der Bühne eben auch, wie du vorhin schon sagtest, 80%, glaube ich, sagtest du, ist Körpersprache ist ja viel zu wenig, sondern das, was man ausstrahlt,
dass man was rüberkommt,
welche Energie da
ist. Delivery, sagt man
im Stand-up-Comedy. Da denke ich, spannst du einen unglaublichen Bogen, und du hattest ein bisschen erschrocken geguckt, als ich sagte, das will ich beides, wenn du schon hier bist, will ich das andere auch. Aber ich finde, das ist, kannst du gar nicht voneinander trennen letztendlich, und auch wie man mit Kindern umgeht, ist auch Kommunikation, und wie Eltern miteinander umgehen, ist auch Kommunikation. Also letztendlich trifft es das alles, auch wenn du klar sagst, Leute, das sind aber trotzdem verschiedene Spielfelder, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mhm. Was mir damals so ins Auge sprang, eigentlich hat es mich beeindruckt, wäre das viel bessere Wort, wie du in Krisen Kommunikationsfällen, ohne dass du ja irgendwelche Namen nennst, das ist ja bei dir immer alles undercover und geheim, glaube ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, klar sagst, Leute, macht nicht die Salami-Taktik und erst dieses und so weiter, sondern wenn ein Fehler passiert ist, steht dazu. Und dann gucken wir, wie wir das wieder hinkriegen. Aber dieses andere und ach, vielleicht hat es ja doch keiner gesehen und ich war es ja nicht und der andere hat ja vielleicht auch und so weiter mit Schuld, trifft eigentlich auch wieder alles. Ne? Also das, was du in Unternehmen da...
Das gilt privat in meinen Augen genauso. Genau. Ja, ich kann mich hinstellen und immer nur das zugeben, was mir vorgeworfen wird. Ja. Ja. Und verliere dann das Vertrauen, da sind wir wieder bei dem, bei dem Wort. Oder aber ich kann sagen, wie man das manchmal auch als Eltern machen muss, ja, dass man sagt, okay, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen.
Ja.
Das tut mir leid. Ja, ich entschuldige mich, gibt Gründe dafür. Es kommt nicht wieder vor, das ist in der Krise, das kann man als Eltern wahrscheinlich nicht versprechen, aber in der Krise ist das immer wichtig, dass man das sicherstellt, natürlich durch Prozesse. Aber genau, es ist vollkommen richtig, und das war früher eben oder lange Zeit in der Krisenkommunikation galt eben die Kohlsche Taktik, das sitzen wir aus, ne? Also oder auch das schweigen wir aus, ja das ist einfach, das wird schon vorübergehen, und das ist jetzt ja immer noch so, muss ich nochmal den Fall Rammstein oder so angucken, wo man, ne, wo die Beteiligten sagen, das geht auch schon wieder vorüber. Nein, das geht nicht vorüber, sondern damit muss man sich eigentlich auseinandersetzen. Ja, egal, wie jetzt übrigens da die Sachlage ist, darum geht es nicht.
Ich kenne zu wenig davon, als dass ich mich dazu äußern könnte.
Aber man muss sich da eigentlich, man muss sagen, das war ich nicht oder wie auch immer und die Konsequenzen tragen. Aber ich glaube, das ist auch was, was heutzutage auch ein Problem ist, nämlich Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es mal in die Hose gegangen ist.
Ja, also man kann das ja auch noch für viele Jahre danach. Also ich habe immer noch Fälle bei meinen Kindern, wobei die mich schon immer so ein bisschen wegschmunzeln, so sagen, Mami, jetzt ist allmählich gut oder so, wo ich sage, ich habe das damals nicht besser gekonnt. Also das, ich will nicht sagen, dass mich das quält, aber es ist mir, ja, oder der Perfektionist, weiß ich jetzt nicht, ob der da den Mund aufmacht, unangenehm, dass ich das und jenes nicht da besser habe lösen können. Und eine kleine Episode fällt mir ein. Ich war, da hatte ich erst zwei Kinder, die beiden Ältesten sind ja nur 2 Jahre bei mir auseinander. Und bin bei einer anderen Freundin auch mit 2 Kindern. Und die hatte einen Fernsehtechniker da, weil das Fernsehgerät kaputt war. Und er kriegte zwangsläufig unsere Unterhaltung mit. Und da ging es eben, was weiß ich, Streit hier und so weiter. Und dann mischte der sich ein und sagte, wie wollen Sie das denn jemals rausfinden, ob nicht der andere den schon vorher so lange geärgert hat oder so. Das kann so nicht funktionieren. Und wir also beide etwas erstaunt, das erinnere ich wohl noch. Aber was ich auch noch erinnere, beide saßen in ihren Kindersitzen hinten angeschnallt bei mir im Auto und wir fuhren nach Hause. Und dann gab das schon wieder Stunk unter denen. Irgendwer hatte da was. Und dann habe ich wohl irgendwie was in der Art gesagt, wenn das hier nicht sofort aufhört, dann kriegt er beide ein Donnerwetter. Und Gott sei Dank hatte der Älteste so viel Wertebewusstsein schon verinnerlicht und hat gesagt, das wäre aber unfair, denn Katharina hat gar nichts gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin auf dem richtigen Weg.
Hast du alles richtig gemacht.
Ja, also dieses... ja, zu glauben, wer hat hier wie oder der Älteste muss immer Rücksicht nehmen auf die Jüngere, auf die kleine Schwester oder was weiß ich, das steht einem ja irgendwann auch noch bis hier. Ne? Also das mit dem Perfektionismus, das hängen wir jetzt allesamt, also du auch da draußen, an den Nagel. Das kommt nicht mehr vor. Ist ja auch lächerlich. Wir machen es ja nicht lächerlich.
Nur auf der Bühne.
Ja, nur auf der Bühne machen wir es lächerlich. Nein, also und ich sei denn, du hast noch wirklich etwas, was ich noch nicht gefragt habe jetzt, was du gerne hier noch mal sagen möchtest. Sonst würde ich das hier jetzt schon so allmählich ausklingen lassen. Und was sagst du?
Nee, alles wunderbar. Wir haben über alles gesprochen. Wie gesagt, mir ist noch mal wichtig, auch für die Großeltern, die Eltern und die Kinder, seid gnädig miteinander. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen mit euch selbst. Ich glaube, ne, Greta, man geht manchmal zu hart mit sich ins Gericht.
Das kommt ja auch noch hinzu.
Und, und immer wieder. Und ich bin froh, wenn mein Buch oder wenn unser Gespräch da so einen kleinen Anlass bietet, da nochmal drüber nachzudenken.
Ja, und das ein bisschen lockerer da durchs Leben und zu gehen. Also das Buch heißt Fragen, die Eltern nicht zu fragen wagen. Ich werde das hier unten verlinken in den Shownotes. Könnt ihr gucken. Natürlich werde ich auch die Webseite von Jörg und sowas alles, was man über den Mann da sonst noch wissen muss, verlinken, denn dieser oder jener ist da vielleicht auch neugierig geworden. Also, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ihr könnt den Podcast gerne weiterempfehlen und wir freuen uns auch über Bewertungen. Nehmen wir auch dankend an. Und alles Liebe, bis demnächst. Tschüss!
Tschüss!